Deutschland feiert in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. 1517 hatte Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht. In Böhmen begann die Reformation jedoch mehr als 100 Jahre früher. Jan Hus, der für seine Ideen in Konstanz als Ketzer verbrannt wurde, gehörte zu den einflussreichsten Reformern. Gerade sein Erfolg ebnete Martin Luther den weiteren Weg. Inwieweit ließ sich Luther von seinem böhmischen Vorläufer inspirieren? Und was war bei ihm anders? Dazu nunmehr in einem Beitrag von Jakub Schischka.
Eigentlich hatten alle Reformer in der Geschichte des Christentums ein gemeinsames Ziel, die Kirche zu ihren biblischen Wurzeln zurückzuführen und ihr Leben nach dem Vorbild von Jesus Christus zu gestalten. Einigen Reformbewegungen des Mittelalters gelang das mehr oder weniger, vor allem bei den Orden war das der Fall. Andere aber waren den katholischen Würdenträgern zu radikal und die Reformatoren wurden als Ketzer verfolgt. So war es sowohl bei Jan Hus als auch Martin Luther. Mit dem Unterschied jedoch, dass sie jeweils in ganz anderen Zeiten wirkten, was auch die Ergebnisse ihrer Bemühungen beeinflusste. Bei Jan Hus kämpfte die Kirche mit dem Doppelpapsttum, die Bischöfe und weltlichen Herrscher wendeten sich immer wieder von der einen Seite zur anderen. Die Moral der kirchlichen Würdenträger verfiel, die Gläubige mussten ihnen für alle Dienste hohe Summen zahlen. Der Verkauf von Ablässen war an der Tagesordnung und das in ganz Europa. Die besten Voraussetzungen für eine Reformbewegung gab es da in Prag, sagt der Jesuit und Publizist Peter Kollasch.
Der wichtigste Grund war, dass Prag damals Hauptstadt des Römischen Reiches der deutschen Nation war. Und so waren alle Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Prag zugespitzt. Viel stärker als in Deutschland. Wir sagen heute Deutschland, aber es hat kein Deutschland gegeben. Es waren kleine Einheiten mit einem Adeligen an der Spitze. Dagegen in Prag, das war ein Zentrum. Deswegen hat sich die ganze Situation vor allem da zugespitzt. Es muss dazu gesagt werden, dass aus Prag damals sehr viele Studenten ins Ausland studieren gingen. Hus hat über die Studenten, die damals aus England zurückkamen, ein bisschen von der damaligen Stimmung in England aufgenommen. Man muss dazu sagen, dass es die Zeit war, wo in Rom die große Kirche, diese Petruskirche, gebaut wurde. Der Papst brauchte Geld und hat dann das Geld auf verschiedene Weise von den Ländern Europas gesucht. Und in England war der damalige König sehr schlau, die haben damals schon ein Parlament gehabt, obwohl das Haus eigentlich keine politische Macht hatte. Aber der König hat dann nach Rom gesagt, Parlament hat das abgelehnt, wir können keine Sammlung für Rom hier in England machen. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auch auf die Studenten gehabt.
Die Stimmung war unruhig und deutete auf Aufbruch. Große Beliebtheit erfreute sich auf der Insel vor allem der Theologe und Kirchenkritiker John Wycliffe. Die Kirche habe nicht auf ihrem Eigentum zu sitzen, sonst habe der Staat das Recht, es ihr zu entziehen, predigte er unter anderem. Wycliffe hatte in England auch politische Unterstützung. Diese Gedanken kamen schließlich mit den Studenten in die Hauptstadt Böhmens. Jan Hus, Magister an der Prager Universität, fand schnell Gefallen an Wycliffes Ideen. Er verbreitete sie nicht nur an seinem Lehrstuhl, sondern auch von der Kanzler in der Bethlehemskapelle in der Prager Altstadt, wo sich seine Zuhörer regelmäßig versammelten. 1393 stellte der Prager Erzbischof dem späteren Reformator Hus diese Kapelle sogar zur Verfügung. Die Situation wurde jedoch prekär, nachdem der Prediger die Unterstützung durch König Wenzel IV. Verloren hatte. Das geschah Anfang des 15. Jahrhunderts, erläutert Peter Moret, Dozent an der Karls-Universität in Prag.
Das war aber auch die Zeit, als verschiedene Gruppen von deutschsprachigen Akademikern arbeiteten an der Universität. Und die machten teilweise mit in der Reformbewegung, auch mit Hus. Die waren sogar auch mal radikaler als Hus. Da könnten wir Nikolaus von Dresden erwähnen, aber es gab mehr. Da war eine Gruppe der Schwarzen Rose. Und es gab auch Gegner von Hus, deutschsprachig. Das hängt mit politischen Umständen zusammen, das hängt auch mit der unklaren Situation in der Kirche damals zusammen. Und ein Teil davon wurde dann sehr aktiv in Konstanz, also stand dann gegenüber Hus. Und das hat auch mit Beziehungen zu Kollegen zu tun, die deutschsprachig, aber dann auch tschechischsprachig waren. Also in diesem Sinne können wir nicht sagen, es sind Tschechen gegenüber Deutschen. Das macht keinen Sinn, um das zu sagen.
Der römische Papst belegt Jan Hus 1412 mit dem Kirchenbann und verbietet ihm zu predigen. Die Schriften von John Wycliffe werden auf Befehl des Papstes in Prag öffentlich verbrannt, was einen Aufstand entfacht. Um die Lage nicht weiter zu eskalieren, verlässt Hus die böhmische Hauptstadt und zieht mit einer Gruppe seiner Anhänger durchs Land. Als 3 Jahre später das Konzil in Konstanz beginnt, begibt er sich freiwillig dorthin, um seine Lehre vor den Kirchenvätern zu verteidigen. Nur Gott und sein Wort dürfen mein Richter sein, glaubte er. Beim Konzil wird er aber als Ketzer verurteilt und am 6. Juli 1415 verbrannt. Die kirchlichen Würdenträger irrten sich aber, wenn sie glaubten, so die Lage in Böhmen beruhigen zu können. Peter Kolasch über die weiteren Ereignisse.
In Böhmen war die Situation inzwischen katastrophal geworden. Zunächst mal haben die Adeligen nach der Hinrichtung von Hus so einen Traktat aufgefasst und protestiert. Und das war Auftakt zu sehr vielen gewaltsamen Treffen zwischen den Befürworten und den Gegnern von Jan Hus. Die, sagen wir, Hussiten betrachteten sich selber als die einzigen echten Katholiken. Es hat dann gewaltsame Kriege gegeben, in denen sie zunächst mal siegreich waren. Es waren Kreuzzüge nach Böhmen geschickt, die Hussiten haben sie alle geschlagen, aber sind dann selber, wie es so ist, wenn man zu grobe Situationen durchmachen muss, wird man grob auch. Und dadurch hat dann der Hussitismus langsam auch die Unterstützung des Volkes und der Adeligen in Böhmen verloren.
Insgesamt 4 Kreuzzüge werden aus Rom gegen die hussitischen Rebellen geschickt. Die katholische Propaganda verbreitet ein sehr negatives Bild von Böhmen. Seit dem Konzil in Konstanz gilt es als ein barbarisches Land, das eine Gefahr für seine Umgebung darstellt und das man am besten meiden sollte. Man muss zugeben, dass die Hussiten wirklich viele Städte ausplünderten und bei ihren Angriffen die Grenzen Böhmens weit überschritten. Auch auf Martin Luther hat dieses Bild einen starken Einfluss. Er kennt den Fall Hus seit seiner Studienzeit, er las sogar die Protokolle des Konstanzer Konzils. In seinen ersten Schriften betrachtet er Hus als einen falschen Reformer. Seine Ansicht ändert sich erst später, betont Pieter Moret.
Luther war ja Augustiner Mönch, wohnte eine längere Zeit in Erfurt. Und in Erfurt war Johannes Zacharie begraben, der ein Gegner von Hus am Konstanzer Konzil war. Aber schon in 1517, auch in den 95 Thesen, sieht man, dass Luther davon überzeugt ist, ja, es gibt Ketzer, aber wir sollen die Ketzer nicht unmittelbar umbringen. Wir sollen mit ihnen reden. Das ist eigentlich der erste Schritt. Und dann gibt es eine große Konfrontation in 1519 mit Johannes Eck. Johannes Eck war einer der größten Theologen und Intellektuellen seiner Zeit, kam aus Ingolstadt, aus Bayern, und sah sich als eine wichtige Figur, die Luther korrigieren könnte. Also dann fand eine Disputation, eine Debatte statt in Leipzig, und da sagte Eck, Luther ist eigentlich ein neuer Hus. Und das Witzige ist, dass diese Debatte stattfand am 5. Juli 1519, am Vorabend, also der Verbrennung. Luther nimmt das dann auf, diesen Vorwurf, und sagt, eigentlich haben sie recht. Und gerade da, also im Fall Hussens, können wir sehen, dass die Kirche sich geirrt hat. Huss war ein guter Mensch.
Diese Debatte bewegt Luther laut den Historikern dazu, das wichtigste Werk von Jan Hus mit dem Titel De Ecclesia, also über die Kirche, zu lesen. Praktisch in allen Punkten soll er einverstanden gewesen sein. Bei der Rolle der Priester und des Papstes, dem Verlauf der Heiligen Messe oder der Lehre über die Sakramente. Danach schreibt Luther einen Brief an einen seiner Freunde, in dem der bekannte Satz steht: Ohne es zu wissen, sind wir alle Hussiten. Der böhmische Reformer ist für Luther der Heilige, den die Kirche verbrennen ließ. Doch Luther hatte im Unterschied zu Huss Glück. Er genoss die Gunst seiner Herrschaften. Nachdem ihn der Papst zum Ketzer erklärte, ließ ihn der sächsische Kurfürst Friedrich III. Auf die Wartburg entführen, was ihm höchstwahrscheinlich das Leben rettete. Und obwohl Luthers Ideen auch im deutschsprachigen Raum nicht eindeutig angenommen wurden, kam es nicht zu grausamen Konflikten wie in Böhmen. Ist das aber der Grund, warum heute Jan Hus im europäischen Kontext wie eine graue Maus wirkt, wie 2015 die Zeitung Die Welt schrieb? Der gebürtige Niederländer Peter Moret meint, dass es mit dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts zu tun hat.
Der Nationalismus oder die Nationalbewegung im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, die brauchten ja Helden. Und was ist ein Held für die Nation? Das ist selbstverständlich jemand, der sich irgendwie opfert und etwas für die Identität, für das Dasein des Volkes gemacht hat. Luther war das ja klar, er hat die Bibel übersetzt, das heißt, Luther hat dem Volk die Sprache und deshalb die Identität gegeben. Also Luther wurde zum Helden der deutschen Nation, aber auch auf tschechischer Seite lief das ähnlich. Hus wurde zum Helden, weil er sich nicht für die Sache Gottes oder die Sache Christi opferte, sondern für die Nation. Er hat die Nation für das erste Mal ein Gesicht gegeben. Also in dieser Auseinandersetzung entsteht dann das Bedürfnis, um zu sagen, wer kommt erst und wer kommt dann später, wer ist abhängig.
Bis zum 19. Jahrhundert verstand sich die europäische Reformation als ein gemeinsames Werk zahlreicher Persönlichkeiten aus verschiedenen Zeiten. Es gibt auch Gemälde, wo alle Reformer gemeinsam an einem Tisch sitzen. Heutzutage kehren die Kirchen wieder zu dieser Interpretation zurück. Denn wie der alte Spruch sagt, die Kirche muss immer wieder reformiert werden.